Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher, wo ich euch jedes Mal ein Buch vorstelle, das etwas in mir bewegt hat. Das Leben ist kompliziert und die Liebe sowieso. Wenn da noch Geld ins Spiel kommt, tja, was dann? Damit befasst sich Ruth Maria Thomas in ihrem zweiten Roman. Wie ihr phänomenales Debüt Die schönste Version arbeitet auch dieser Titel wieder mit einem Superlativ, der diesmal interessant gebrochen wird, denn das Buch heißt Die zweitgrößte Liebe, was mich gleich neugierig gemacht hat. Doch es geht um mehr als die Liebe in all ihren Gefühlsgraden, es geht um soziale Ungleichheit. Um äußere und innere Sicherheit, um Verlust und Verlustangst. Es geht um den unterschiedlichen Preis, den Frauen und Männer für manche Entscheidungen im Leben zahlen. Und in gewisser Weise geht es um Ostdeutschland und Westdeutschland. Ruth Maria Thomas ist 1993 in Cottbus zur Welt gekommen. Im Frühjahr stand in der Süddeutschen Zeitung, nur 2% des gesamten Erbschaftssteueraufkommens würde in Ostdeutschland vererbt. Und die Kollegin von der SZ stellte fest, das sei sozialer Sprengstoff. Das steht natürlich nicht im Mittelpunkt dieses Buchs, aber auch das wird schlau mit reflektiert. Ruth Maria Thomas stellt die Frage, was ist nötig, damit die Liebe über Ungleichheit hinwegtragen kann? Sie hat ein smartes Kammerspiel über die Liebe und die verschiedenen Formen des Kapitals geschrieben, die der französische Soziologe Pierre Bourdieu so schön aufgedröselt hat und dessen Erkenntnisse sich in diesem Roman widerspiegeln und dessen Werke sie nun Henry, ihrer männlichen Hauptfigur, augenzwinkernd ins Regal stellt. Was in ihrem Debüt das Thema Beziehungsgewalt, das den Roman über Altersgrenzen hinweg spannend gemacht hat, ist es diesmal das Thema Klassismus. Wir leben in einer Gesellschaft, die noch immer den Gedanken von der Leistung, die sich lohnt, vor sich herträgt und nicht wahrhaben will, wie brüchig dieses Versprechen heute längst ist. Alle, die Ruth Maria Thomas' Debüt Die schönste Version gelesen haben, können in Die zweitgrößte Liebe einer vertrauten Figur wieder begegnen. Denn Thomas erzählt diesmal die Geschichte von Michelle, der besten Freundin von Jella, die im Debüt im Mittelpunkt stand. Das Buch lässt sich aber auch völlig eigenständig lesen und ihr könnt auch zuerst dieses lesen und die schönste Version danach oder umgekehrt. Es beginnt mit einem Prolog. Henry kommt nach Hause, die Fenster stehen offen, doch Michelle, die Frau, an die er auch nach 2,5 Jahren mit Herzklopfen denkt, ist nicht da. Keine Nachricht, nichts, nur ein Blutspritzer am Wannenrand und in Henry macht sich latente Panik breit. Er ruft seine Schwester an und seine Mutter gleich hinterher und als die beiden bei ihm auftauchen, laufen ihm die Tränen. Henry also, ganz offensichtlich ein Mann mit familiärem Rückhalt, der keine Angst hat, Gefühle zu zeigen. Und wir erfahren in diesem Prolog auch, dass seine Mutter Anwältin ist, was ahnen lässt, dass er aus einer gut situierten Familie kommt. Dann springt die Geschichte 2,5 Jahre zurück an den Punkt, an dem sich Henry und Michelle kennenlernen. Ich lese euch diesen Moment mal vor. Die Restaurantfenster neben dem Hotel waren feucht vom Niesel. Michelle hauchte dagegen, wischte mit ihrer Hand den Hauch weg, sah durch die Schlieren in den Innenraum. Er war halb voll, vereinzelte Gruppen junger Menschen an den Tischen, Etageren mit Austern auf Eis und Zitronen, Kübel mit Weinflaschen. An der Bar fast nichts mehr frei, ein paar Typen in Hemden saßen auf den Lederhockern. Sie überlegte hineinzugehen, sich daneben zu setzen, die Beine überschlagend einen Martini zu bestellen. Ihr schwarzer enger Rock würde kurz über ihrer Scham sitzen. Vielleicht würde ihr Martini ja schmecken, sah auf jeden Fall übertrieben heiß aus, dieser Spritzer Flüssigkeit in diesem hohen Glas. Mal schauen, was so gehen könnte. Es war Samstagabend und sie war allein. Und während sie überlegte, traf ihr Blick ein paar Augen. Es waren sehr schöne Augen in einem sehr schönen Gesicht. Volles, gut geschnittenes Haar. Sie drehte sich vom Fenster weg, kramte in ihrer Tasche zwischen Lipgloss, Notizbüchern und der Alufolie mit den Essensresten, die sie immer kurz vor Feierabend von den im Flur stehen gelassenen Roomservice-Wagen klaute. Zog eine halbvolle Schachtel Marlboro Gold heraus, Gäste hatten sie im Zimmer liegen lassen, zündete sich eine an, zog dreimal, schaute in den Himmel, kristallklar, und hörte dann eine Stimme hinter sich. Der Typ von der Bar war nach draußen gekommen. Michelle brauchte 3 Wimpernschläge, um seine Uhr, den kleinen Reiter auf seinem dunkelblauen Pulli zu registrieren, dass er abgetragene Lederschuhe trug, die aussahen, als würde er seit Jahren jeden Tag in ihnen verbringen. Sie war sich nicht sicher, ob er auch ein Kollege war, der nach Feierabend viel zu teure Cocktails trank, einer wie sie. Diese Unsicherheit nervte sie. Noch konnte sie nicht auf Anhieb zwischen Gästen und Mitarbeitenden unterscheiden. Sie hätte gedacht, es würde schneller klappen, sich anzupassen. Aber die Gäste kleideten sich anders, als sie es erwartet hatte. Unauffälliger. Keine Markennamen auf den Shirts. Nicht ultra viele Klunker. Die Stoffe waren fließend und fusselfrei. Alles passte perfekt. Kein Knopf am Ärmel fehlte, keine Provisorien. Mit dem Parfüm, das im Laufe eines Tages in der Lobby getragen wurde, hätte sie wahrscheinlich ein Jahr lang ihre Miete bezahlen können. »Hey«, sagte der Mann, »eher ein Junge. Er war noch keine 30, wahrscheinlich 2-3 Jahre jünger als sie. Lecker«, dachte sie. Er hatte keinen Bart und eine glatte Stirn, sah gesund aus, ganz geile Haut. Er sah aus, als würde er sehr gut riechen. »Hey«, sagte Michelle zurück und pustete Rauch aus, zog ihre Lederjacke enger um sich. Michelle wird diesen jungen Mann, den sie als lecker beschreibt, im Gespräch bewusst verunsichern mit einer selbstbewussten sexuellen Anspielung, die zu amüsant ist, um sie hier zu spoilern. Es ist eine der Stellen, wie sie auch in ihrem Debüt vorkommen, was Thomas bisweilen den Vorwurf eingebracht hat, sie schreibe ordinär. Tatsächlich glaube ich, sie beobachtet einfach gut. Und auch hier wird es bei Rückblenden in Michelles Jugend derbe Anmachsprüche geben, denen sich die Mädchen manchmal ergeben, sich aber noch häufiger mit ihren eigenen Methoden dagegen wehren. Dazu lese ich euch noch einen ganz kurzen Absatz vor. Sie ist mit ihrer Freundin Jella ausgegangen und hört plötzlich: »Hey, wie geht's? Öfter hier? Willst eine Kippe? Willst ficken?« Sie nahm die Kippe, sagte, sie würde sich das mit dem Ficken nochmal überlegen. Wenn, dann brauche sie aber auf jeden Fall einen Schnaps. Er könne doch Schnaps besorgen, oder? Und Red Bull, sie sei schon etwas müde. Und die Jungs kramten ihr kümmerliches Kleingeld zusammen, bestellten Wodka E für sie und ein kleines Bier für sich selbst. Und noch während sie bezahlten, war sie schon verschwunden, äxte die Mische mit ihrer besten Freundin Jella in der Clubtoilette. All dem ist Michelle inzwischen entwachsen. Sie ist mittlerweile 30 und wagt gerade in einer norddeutschen Großstadt einen Neuanfang. Von der Rotzigkeit der Jugendlichen ist eine Stärke in ihr geblieben, die es ihr auch weiterhin erlaubt, für sich einzustehen. Ihr Traum von der eigenen Goldschmiedewerkstatt, den sie noch in der Lausitz zu Hause geträumt hat, ist an der Pandemie und der Mieterhöhung für ihren Laden zerschellt. Verschuldet hat sie das Geschäft geschlossen, ihre Beziehung ist über Geldsorgen zerbrochen und jetzt lebt sie in einer Einzimmerwohnung unterm Dach in dieser neuen großen norddeutschen Stadt, kellnert in einem Nobelhotel und wird schnell an die Rezeption befördert. Wir lernen nach und nach eine junge Frau kennen, die genau rechnet, die kalkuliert, wie sie von ihren Schulden runterkommt, die extra Schichten annimmt und jeden Cent umdreht. Die rechnet, wie sie möglicherweise ihren kleinen Bruder doch noch beim Studium unterstützen kann und dabei seinen Führerschein zu machen. Deren Mutter sie und ihren Bruder allein großgezogen hat und die viel zu früh verstorben ist, auch weil für Vorsorgetermine nie so richtig Zeit war. Marianne, die Mutter, hatte einen klaren Kompass und einen kleinen Traum von etwas Größerem, der sich in den Namen ihrer Kinder spiegelt. Michelle und Maurice. Zu aufgeregt hat sie den Namen der Tochter beim Standesamt falsch eingetragen. Michelle mit SH statt CH. Und dieses SH ist mit das erste, was Michelle in ihrem neuen Job ablegt. Vielleicht kommt das jetzt der einen oder dem anderen zu plakativ vor, aber mich hat das direkt ins Herz getroffen. Ich hatte sofort meine viel zu jung verstorbene Tante im Ohr, die zeitlebens ebenfalls jeden Cent umgedreht hat und für die immer klar war, hätte sie eine Tochter gehabt, dann hätte die Cheyenne geheißen. Auch das ein Name, der von Träumen erzählt und von Klasse. Da sind wir wieder bei Bourdieu und seinem sozialen und kulturellen Kapital, das wir durch Herkunft mitbekommen oder eben nicht. Und Henrys Mutter, die Anwältin, fragt ihn, Michelle, ob sie Französin sei. Denn so heißen deutsche Mädchen in ihrer Schicht eben nicht. Dennoch nehmen die Eltern Michelle entspannt auf, sind so der bürgerlich-progressive Typ und in gewisser Weise froh darum, dass diese eigenständige junge Frau ihren Sohn erdet. Henry steht im Leben und ist aber zugleich verunsichert, denn ihm ist schmerzlich bewusst, dass er nichts Außergewöhnliches ist. Vielleicht auch, weil ganz leise eine innere Stimme flüstert, mit seinen Voraussetzungen hätte er mehr aus sich machen müssen. Henry trägt zudem eine innere Unsicherheit in sich, die viel damit zu tun hat, dass seine Eltern wenig Zeit für ihn hatten, als er klein war. Ruth Maria Thomas schildert ihn als einen reflektierten Menschen, der sich trotz aller Reflexion lieber als großen Liebenden sieht, bevor er sich eingestehen muss, dass ihn seine Angst, allein zu sein, so empfänglich für die ganz großen Gefühle macht. Michelles Welt ist ganz anders. Auch ihre Mutter hatte nie Zeit und doch ist ihre Unsicherheit eine andere als seine. Denn ihre wirtschaftliche Situation führt auch zu einem Funktionieren müssen. Dafür strahlt sie eine emotionale Stabilität aus, in der Henry sich sofort geborgen fühlt und sie fühlt sich mit ihm sicher genug, ihm Dinge zu erzählen, die sie noch mit niemandem geteilt hat. Offenbarungen, mit denen sie wohl auch testet, wie viel von sich sie ihm zumuten kann. Darunter gibt es auch eine echt drastische Situation, in der sie als Mädchen an einer Unfallstelle einer sterbenden Frau die Hand gehalten hat und das Ganze zu einem Moment wird, der zu einer moralisch durchaus zweifelhaften Entscheidung führt, die Henry gleichermaßen schockiert, aber auch fasziniert. Und er spürt, dass diese Geschichten sie einander auch näher bringen. Es wird eine ganze Weile dauern, bis sie seine Welt kennenlernt. Und als sie sich darin bewegt, kann sie die Annehmlichkeiten nur zögerlich genießen. Auch weil die sich oft wie Verrat anfühlen. Verrat an ihrer Herkunft oder den Kolleginnen im Hotel, die aus unterschiedlichen Gründen ähnlich strugglen wie sie. Und manchmal schleicht sich die Frage ein, wenn es doch ganz einfach wäre. Es gibt zum Beispiel so einen Moment, in dem Michelle das Glück umarmen möchte, in den Abend lacht und Ruth Maria Thomas schreibt, Zitat, alles in ihr war warme Dusche, weicher Kokon, Superlativ. Es sind auch diese kleinen Sprachexplosionen, durch die sich der zweite Roman von Ruth Maria Thomas auf den Punkt zeitgemäß anfühlt. Das Thema soziale Ungleichheit ist es sowieso. Und es ist dringend nötig, dass wir darüber viel mehr debattieren. Vielleicht hätte es den einen oder anderen Beleg für die sozialen Unterschiede nicht gebraucht. Etwa die Episode mit der Tagesmutter, bei der Michelle als Kind kurz unterkommt. Da hatte ich fast das Gefühl, Thomas wollte hier noch der US-Autorin Otessa Moschweg eine Referenz erweisen, aus deren Roman Mein Jahr der Ruhe und Entspannung sie ihrem neuen Roman ein Zitat vorangestellt hat. Ob das eine Umdrehung zu viel ist, ist letztendlich aber auch egal, denn Die zweitgrößte Liebe ist ein Buch, durch das ich hindurchgeflogen bin und ich glaube, so wird es den meisten gehen und das sich jenseits von aller Pretty Woman Romantasy klug mit den sozialen Fragen unserer Zeit auseinandersetzt. Nicht ganz zufällig spitzt sich die Frage in der Beziehung über das Thema Schmuck zu, der so viel mehr als Beiwerk sein kann. Peu à peu arbeitet Michelle zum Beispiel den ganzen Erbschmuck der Familie um. Vielleicht doch wieder ein eigener Laden? Etwas, was Henry ihr auf jeden Fall gern ermöglichen würde. Soll sie diese Unterstützung annehmen? Kann sie sie annehmen? Will sie das überhaupt? Und wie viel hat Henrys Hilfsbereitschaft damit zu tun, dass eine talentierte Schmuckdesignerin mit eigener Kollektion so viel besser in seine Welt passen würde als eine Frau, die im Schichtdienst an einer Hotelrezeption arbeitet, egal wie nobel das Hotel auch ist. Es wird sich die Frage stellen, wie viel Unterschied und wie viel Freiheit braucht die Liebe und wie viel hält sie aus. Was die beiden miteinander aushandeln, kann ich jetzt hier aber nicht spoilern. Es lohnt sich, das selbst zu entdecken. Die zweitgrößte Liebe von Ruth Maria Thomas ist bei DTV erschienen. Das Hardcover hat 304 Seiten und kostet 24 Euro. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr Feiste Bücher weiterempfehlt. Und wenn ihr Feedback habt oder Lust, euch mit mir auszutauschen, geht das am besten bei Instagram, tatsächlich auch bei LinkedIn, oder per Mail an feistebücher, Bücher dabei mit ue@gmx.de. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Sommertag.